Künstliche Intelligenz ist sicher das aktuell meistdiskutierte gesellschaftlich-digitale Thema. Da äußern sich ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten alle zu diesem Thema. Und das ist übrigens auch so, wenn ich mal durchziele, wie oft wir hier so im Podcast uns schon damit aus verschiedenen Perspektiven beschäftigt haben. Beispielsweise neulich mit Nils Hafner und der Frage, wie KI die Kundenbeziehung denn in Callcentern verbessern kann. Oder mit Nicole Büttner, die mit ihrer Firma Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Strategien unterstützt. Passend zum Schwerpunkt der brandneuen Brand 1, schauen wir jetzt einen Monat lang auf das Thema künstliche Intelligenz. Natürlich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und mit neuen Impulsen. Ich bin Christian Bollert und nein, diese Einleitung habe ich nicht von ChatGPT schreiben lassen. Sie basiert auf der menschlichen Intelligenz von, in diesem Fall, Stefan Ziegert.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Wenn wir auf die Arbeitswelt schauen, dann hat künstliche Intelligenz heute schon einen enorm großen Einfluss. Da sind beispielsweise die vielen generativen KI-Apps wie ChatGPT, DALL-E oder Amper Music, die teilweise bereits Berufsaufgaben erledigen und dabei helfen können, produktiver zu sein. Gleichzeitig kündigen auch schon Unternehmen an, erste Arbeitsplätze komplett durch KI ersetzen zu wollen. Da stellen sich natürlich gleich mehrere Fragen. Wie können wir künftig sinnvoll mit künstlicher Intelligenz arbeiten zum Beispiel? Wo liegen die größten Chancen oder was sollte definitiv reguliert werden? Darüber sprechen wir mit einem der deutschen Digitalvordenker.
Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Ob es nun darum geht, Microsoft 365 richtig zu nutzen und zum Laufen zu bringen, E-Mails und Daten zu migrieren oder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzulegen. Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt's im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de/Microsoft365 und in den Shownotes. Wolfgang Macht hat seit 1995 den Internetboom mit allen Höhen und Tiefen erlebt. Er ist Co-Gründer eines der ersten deutschen Digital-Startups, dem Online-Marketing-Unternehmen Netzpiloten AG und Herausgeber des gleichnamigen Internetmagazins Netzpiloten. Dort und im begleitenden Podcast Tech und Trara dreht sich alles um Digitalthemen und deshalb natürlich seit einer Weile auch um künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Hallo Wolfgang.
Hallo Christian, freut mich.
Ich habe es ja gerade angesprochen, du bist seit Mitte der 90er Jahre im Digitalgeschäft unterwegs. Wie ordnest du denn die Begeisterung und vielleicht auch Aufregung über künstliche Intelligenz aus deiner Perspektive ein?
Ja, für mich ist es tatsächlich wie so ein Déjà-vu auch. Also wir haben im Grunde ein ähnliches Phänomen, wie wir das am Anfang der Digitalisierung hatten. Also wir Netzpiloten gehören ja so zu dieser Phase der Frühdigitalisierung, wenn man möchte. Eigentlich ja das Internet sozusagen aufgebaut hat, in den breiten Markt gebracht hat. Und damals, wie heute jetzt auch, wie wir es gerade wieder erleben, mit einem großen gemischten Gefühl, vor allem in der breiten Bevölkerung, was das anbelangt, was die Ängste anbelangt, was die Euphorie anbelangt. Das heißt, wir haben eine große Gemengelage, durch die wir uns jetzt hier gerade durcharbeiten und das finde ich sehr spannend.
Was ist denn gerade die T-Aktie?
Ja, das ist eine gute Frage, genau. Klar sind das natürlich alle diejenigen, die jetzt praktisch die Technik bereitstellen dafür. Aber das wird natürlich nicht lange so sein. Natürlich geht es jetzt um die Marktbesetzung. Das heißt, die großen Gatekeeper im Grunde schlagen sich ja gerade, wer mehr KI in seine Produkte bauen kann, wie er neue Geschäftsmodelle aufbaut, uns alle in allen unseren Programmen, die wir schon verwenden, noch mehr zur Kasse bitten kann, indem wir das KI-Modul noch mit dazu buchen können oder es einfach so bekommen. Also das wird sicher ein ähnlicher Wildwest-Markt werden, wie wir das am Anfang der Digitalisierung erlebt haben, als das praktisch darum ging, dass im Grunde die Desktops und die Mobiles und Tablets zu erobern.
Jetzt ist das ja ein ziemlich großer Vergleich, wenn ich das so einordnen darf. Also wenn ich zum Beispiel auf Podcast-Veranstaltungen zu Gast bin, da werde ich auch nach 13 Jahren noch gefragt, ob denn Podcasting ein Hype ist. Wo stehen wir denn aus deiner Sicht mit KI heute? Also ist es die zweite große Welle nach der, ich sag jetzt mal, ersten Digitalisierung Ende der 90er?
Das würde ich auf alle Fälle sagen, ja. Also klar, ist KI ist ja nun schon lange da, ne? Ist ja nun nichts, was wir jetzt gerade, was gerade neu da ist. Aber das, sagen wir mal so, das Fundamentale, was wir spüren, also das wirklich ähnlich wie bei der Digitalisierung am Anfang, eigentlich jede Branche, egal ob digital oder analog, sich eigentlich damit befassen muss. Also es ist keine Frage, das Thema auszusitzen oder, ne, oder nicht zu beachten, was wir damals am Anfang auch erlebt haben, wo also Vorstandsvorsitzende von Versicherungen, von der Hug Coburg auf mich zukamen, um ein Gespräch zu führen, ob sie dieses Thema Internet oder wie sie dieses Thema Internet behandeln sollen oder ob sie das einfach auch vielleicht weglassen könnten. Und so ähnlich sehe ich das um mich herum manchmal auch jetzt, dass ich das Gefühl habe, manche machen so ein bisschen die Scheuklappen auch davor. Und das ist natürlich Unsinn. Also die Kraft spüren wir, glaube ich, schon. Das ist genauso wie die Digitalisierung für alle die Frage wird, okay, was muss ich tun zum Thema KI? Muss ich es einbinden? Wie werde ich es einbinden? Wird es meine Produkte verändern, meine Geschäftsmodelle, meine Kundenbeziehungen?
Also Hype ist definitiv das falsche Wort. Gibt es ein besseres Wort dafür?
Hype ist sicher, klar, das ist ja immer was ja auch eher medial geprägt ist. Wenn man jetzt, wie unser eins natürlich auch, auf Konferenzen unterwegs ist oder im Fachumfeld, wo man merkt, wie hart und wie fieberhaft da auch gearbeitet wird, wie praktisch das ganze Thema, was wir jetzt in der breiten Bevölkerung haben mit ChatGPT, das haben jetzt, glaube ich, alle mal kapiert, dass es das gibt und haben vielleicht auch mal da was probiert. Aber alle anderen Entwicklungen, die jetzt, also was ich eben erwähnt habe, passieren einmal in den bestehenden großen Produkten und Gatekeepern, aber natürlich auch in der Frage, okay, wie wird sich die Anwendung dieser Intelligenz auch für die Bevölkerung, aber auch natürlich für einzelne Unternehmen entwickeln, sprich KIs auch zu verkleinern, auf einzelne Bereiche oder sogar Domains runterzubrechen. Das sind ja die Sachen, die im Hintergrund jetzt passieren. Und da ist es wieder so, dass man ein unglaublich rasantes Tempo erlebt, von dem dann klar ist, okay, es findet statt. Es ist nichts, was übermorgen wieder weg ist.
Wie sollte man denn aus deiner Sicht jetzt als beispielsweise Unternehmerin oder Unternehmer darauf reagieren? Also du hast schon gesagt, den Kopf in den Sand stecken ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Aber wie konkret kann ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt irgendwas habe? Ich sag mal, ich bin eine Versicherungsbude oder ein Medienunternehmen. Wie sollte ich darauf reagieren?
Dadurch, dass es natürlich ein komplexes Thema ist, das war die Digitalisierung am Anfang auch, hilft da sicherlich nur der Weg auch zu Beratern, Beraterinnen, sich selber kundig zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es ja zum Beispiel auch mit Thema jetzt wie Blockchain, Krypto, als das jetzt so in den letzten Jahren aufkam, wo ich für mich gemerkt habe, okay, man kann mir das gar nicht oft genug erklären. Ich muss immer wieder irgendwo hin zu Veranstaltungen oder in Seminare oder in irgendwelche Erklärformate mal wieder was lesen. Und dann habe ich immer wieder das Gefühl, okay, jetzt habe ich es kapiert, um dann Wochen später wieder zu merken, nee, ich habe es doch nicht verstanden und muss nochmal den Anlauf nehmen.
Ja, also, gebe ich dir recht. Oder mal mit Michael Seemann reden, dem großen Kritiker.
Oh genau. Ne, also das in dieser Zeit leben wir natürlich. Also dass wir praktisch dieses Thema von allen möglichen Seiten anpacken müssen. Wir dürfen dann, vor allem wenn wir in irgendeiner Form damit arbeiten, natürlich nicht müde werden, uns damit zu befassen. Denn das ist es natürlich. Es ist sehr komplex. Es geht in viele Richtungen. Und es findet aber statt. Also es ist keine Frage von entweder oder. Also von daher kann man nur hoffen, dass alle Beteiligten oder die da anrainend sind, auch genug Neugier haben und Spaß haben, das zu tun. Und umgekehrt natürlich alle, die jetzt wieder, wie ich das aus der Anfangsdigitalisierungszeit auch kenne, also ganz viel natürlich auch irrsinnig, wie soll man sagen, auch autistisch vor sich hingearbeitet haben, neue Codes, neue Standards zu setzen, also all das in den Griff zu kriegen. Da hatten wir natürlich auch immer wieder mal eine Phase, wo sich dieser Bereich des Unternehmertums oder auch der Wissenschaft, je nachdem, wo es angelagert ist, seinerseits zu wenig erklärt und dann einfach plötzlich Standards auftauchen und da sind, mit denen dann plötzlich alle arbeiten müssen. Und das hoffen wir jetzt natürlich, so als Netzpiloten, die wir das, sagen wir mal, eher als Beobachter natürlich erleben, dass das nicht wieder so ist, sondern dass wir schon auch ein bisschen Schritt halten können damit, dass wir in die Diskussionen einsteigen können, wohin was geht, wo etwas vielleicht auch reguliert werden muss und wo es nicht reguliert werden sollte. Das ist die Balance, glaube ich, im Moment, die geschaffen werden muss.
Stichwort Balance, du hast es schon ganz gut beschrieben, die vielen, ich sag mal, ja, Veränderungen, die da auf jeden Fall auf uns zukommen und wo man sich auch mit beschäftigen muss. Wie findet man denn trotzdem das richtige Maß, ich sag mal, das Maß an Skepsis? Also wo kann man den Bullshit aussortieren?
Ja, gesunde Skepsis ist natürlich immer angebracht. Es geht ja immer darum, da den gesunden Menschenverstand auch anzusetzen. Ja, ist sicher nicht einfach. Also ich glaube, wenn man drinsteckt, also ich war jetzt auch gerade wieder bei einer Konferenz in München, wo das großes Thema war. Und natürlich ist man da auch euphorisiert davon, von den Möglichkeiten, die da am Horizont erscheinen oder von Sachen, die es schon gibt und die schon praktisch nur noch auf die Marktreife warten. Also klar, das ist die eine Seite, dieses sich irgendwie auch ein bisschen besoffen zu machen an dem, was möglich ist, was irgendwie an Zukunft da sich auftut. Und da immer dann sozusagen das ausgleichende Element oder was du jetzt nennst, Skepsis zu haben, die aber nicht so die klassische deutsche Bedenkenskepsis ist. Ne? Also wo man eigentlich mal das Gefühl hat, okay, man nimmt immer die Luft raus, man macht es immer irgendwie bedrohlich, sondern so diese, sagen wir mal, so gestalterische Laune beizubehalten, das ist das Schwierige. Das ist, glaube ich, das, was wir alle uns dann auch ein bisschen auf die Fahnen schreiben müssen.
Wolfgang macht hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM über künstliche Intelligenz, die nicht deutsche Bedenkensträgerheit und natürlich auch die Chancen von künstlicher Intelligenz. Wir sprechen in diesem Podcast natürlich noch ein bisschen ausführlicher über dieses Thema. Wolfgang, in eurem Podcast Tech und Trara und hier kleiner Transparenzhinweis, der gehört mittlerweile auch zum Brand 1 Podcast Netzwerk, beschäftigt ihr euch regelmäßig mit künstlicher Intelligenz und stellt dabei auch ziemlich große Fragen. Zum Beispiel, ist KI wie ChatGPT, Copilot oder auch Bard der Untergang des eigenen Denkens? Und wie ist die Antwort?
Ganz genau. Ja, das sind natürlich die großen Fragen der Menschheit heutzutage. Ja, natürlich ist es wie immer in der Mitte. Es ist sicher gut, sich immer solche Bilder, solche Fragen zu stellen. Wie, ne, nun sind wir auch eher von der vernünftigen Seite. Also wir sind zukunftsfreudig, sind neugierig, finden die Sachen natürlich erstmal gut und freuen uns über das, was möglich ist. Aber gucken natürlich auch auf die Kräfte, wie man praktisch solche, seien es nun Hypes oder solche durchbrechenden Trends, die es ja auch sind, wie man die, wie soll man sagen, praktisch angenehm auch einfasst. Also dass man, ohne sie gleich praktisch zu canceln oder ihnen Knebel aufzuerlegen, zu sagen, okay, an was sollen wir denken, was darf man nicht vergessen? Und da gibt es aus meiner Sicht dann eigentlich immer die zwei Richtungen. Klar, das eine so bald wie möglich auch mit den gesellschaftlichen, ethischen Fragen, privatrechtlichen Fragen reinzugehen, die praktisch mitzudenken. Das ist ja dann immer dann so ein bisschen der Ruf nach der großen Regulierung, sei es jetzt von der nationalen oder europäischen Behörde. Sicherlich eine wichtige Sache, da die ExpertInnen auch arbeiten zu lassen und Vorschläge machen zu lassen. Ich bin aber auch ein Freund, praktisch, was so auch aus der Anfangsdigitalisierungszeit kommt, zu gucken, dass es, sagen wir mal, bürgerrechtliche Regularien gibt. Also wo sich Gruppen zu Gehör bringen oder darauf, ja, sich melden, zum Beispiel zum Thema Privatsphäre. Ne, wohin geht die Privatsphäre bei diesen Themen? Ist das was Wichtiges für uns? Geben wir die auf? Ist uns, was wir in der Social Media jetzt ja gerade auch erlebt haben, wo vor allem junge Leute das in erster Linie als Unterhaltungselement nehmen und Privatsphäre tatsächlich nicht oben ansteht, also ist jetzt nicht da, wird jetzt nicht für marschiert. Aber geht das bei allen Themen so? Müssen wir das jetzt zum Beispiel beim Thema KI tatsächlich vielleicht auch früher denken? Brauchen wir da auch Fürstreiter, ne, die uns da Richtung anweisen und helfen?
Also du denkst da zum Beispiel an so Akteurinnen und Akteure wie den Chaos Computer Club oder sowas, oder?
Die sicherlich auch, genau. Die sind ja sehr dann schon auf der aktivistischen Basis. Also ja, würde ich sagen, ich weiß eher auf sowas wie, was in Amerika die Electronic Frontier Foundation war oder ist nach wie vor, ne, die also uns beispielsweise am Anfang der Digitalisierung bis in die Digitalisierung rein sehr stark begleitet hat und praktisch das jetzt auch in diesem Geiste, also nicht in diesem Verbietenden, dass das weg muss oder nicht sein darf, also nicht technikfeindlich oder digitalfeindlich, aber durchaus auf der anderen Seite Privatsphäre, liberale Rechte schützend eintritt und durchaus auch in Fällen, wo dann auch Kraft der Schnelligkeit, die diese technischen Entwicklungen manchmal haben, dann doch mal Einzelfälle, Einzelpersonen oder Firmen sozusagen in Bedrängnis kommen oder in irgendwie ihre Rechte verletzt werden, da zum Beispiel in solchen Institutionen oder in solchen Verbänden oder Organisationen auch Hilfe finden, die ihren Cause dann oder ihnen dabei helfen, das zu ihrem Recht zu kommen, sozusagen.
Am Ende sind diese Ebenen, die du beschreibst, ja doch irgendwie verknüpft. Ne? Die einen reden mit den anderen und die anderen wollen von den anderen wissen, was sie möglicherweise fordern und was vielleicht zu bedenken ist. Du hast die große Ebene schon angesprochen, Europa. Wenn man da so drauf schaut, dann ist die Europäische Union zumindest bis vor kurzem weltweit Vorreiter gewesen, was die Regulierung von künstlicher Intelligenz angeht. Also laut dem AI Act zum Beispiel soll Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum untersagt werden. Generative KI wie ChatGPT soll nach dem jeweiligen Risiko bewertet werden. Sind wir da in Europa auf dem richtigen Weg aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht ja. Also ich finde schon, dass man diese Themen sorgfältig und auch praktisch entsprechend der Kultur, der liberalen Kultur, die man in Europa hat, für diese Themen beleuchtet. Wir kennen es ja anders aus, ne, zum Beispiel aus China, wo diese Themen ganz anders gehandelt werden.
Da wird erstmal alles reguliert, ne?
Ja, ganz genau, ja. Und alles wird eingesammelt, ne? Und gibt es natürlich überhaupt keine Transparenz, wo deine Daten sind und warum. Das ist sicher ein anderes Modell und das werden dann letztlich auch dann die Produkte entscheiden auf dem Markt. Also wer praktisch mehr Wert legt auf die Verschlüsselungen, auf die Anonymisierung, auf die Transparenz von Daten und so weiter. Also das ist sicher das größte Thema, was uns weiter umgehen wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die Anfangszeit, die ich eben schon genannt habe, jetzt auch von der Electronic Frontier Foundation, wo ich für mich auch als damals junger Unternehmer das Gefühl hatte, okay, da gibt es auch eine fast sowas wie eine Bürgerrechtsbewegung für diese Thematik. Also ne, zu sagen, okay, es darf nicht passieren, egal, sei es von staatlicher Seite oder von irgendeinem Mega-Unternehmen, das die Bürger und Bürgerinnen aussaugt in ihren Daten und ausspioniert. Und ich würde jetzt, da so alt bin ich da natürlich jetzt schon, weil ich so lange dabei bin, hätte ich fast das Gefühl, daran fehlt es jetzt so ein bisschen. Das gibt es gerade nicht. Also ich merke gerade keine Bürgerbewegung oder Aktivistinnenbewegung, die das stark betont. Also man sagen würde, okay, man muss sich dahin auch wenden, ist vielleicht was entstehen sollte oder entstehen müsste in den nächsten Monaten, Jahren.
Hat man tatsächlich bisher in zumindest der großen Öffentlichkeit noch nicht so wahnsinnig viel wahrgenommen. Worüber sich ja viele Leute gewundert haben tatsächlich ist, dass viele große Konzerne, die solche Technologie entwickeln, selber danach geschrien haben, reguliert zu werden. Und da gab es ja schnell die These, naja, die machen das eigentlich nur, damit das, was sie machen, erlaubt ist und andere es sozusagen schwieriger haben, auf den Markt zu kommen. Würdest du diese Analyse teilen?
Das glaube ich, ja. Das ist natürlich jetzt dieser ganze, was ich vorhin schon genannt habe, dieser ganze Wahn der Standardisierung. Also ne, da ist jetzt natürlich schon ein bisschen Wilder Westen gerade oder Goldrausch, dass so klar ist, okay, das ganze KI-Thema ist riesig durchgebrochen, es geht in alle Bereiche und alle die jetzt schaffen, Standards zu setzen, die für ihre Produkte oder für ihre Region, ihr Land, was auch immer, dann maßgeblich sind, das ist das große Bestreben jetzt für viele und das sind natürlich dann genau solche Moves, ne, die das sanktionieren zu lassen oder in Stein meißeln zu lassen durch Gesetzgebungsakte.
Ja, das ist ja irgendwie, wenn man das so von oben sieht, aus der Vogelperspektive, sieht es im ersten Moment ein bisschen komisch aus. Ne? So wie Facebook früher gesagt hat, wir würden gerne Social Media regulieren. Aber klar, wenn dann die Standards so sind, genau, dass es für die großen Konzerne gut ist.
Genau, das ist ja das, glaube ich. Aber da muss ich auch sagen, da ist jedenfalls das EU-Bestreben auch für mich auch überzeugend gut. Ich finde schon, dass die gute Arbeit leisten, praktisch mit diesem, was ich jetzt mehrmals ja schon genannt habe, diese Gatekeeper, ne, also die großen Top-Marken, die ganze Welt sozusagen mit ihren Produkten erfreuen und gleichzeitig aber natürlich auch beherrschen, denen umzugehen. Es hat lange genug gedauert, denen die Stirn zu bieten oder mit denen in einen praktischen harten Diskurs zu gehen, zu sagen, ne, wir geht ja nicht darum, dass die Produkte nicht da sein sollen und dass nicht Millionen von Menschen auch haben wollen. Aber trotzdem heißt es nicht, dass praktisch durch diese Marktdurchdringung oder die Marktstärke dann alles erlaubt ist. Also da bin ich tatsächlich auch europäisch genug oder auch den europäischen Institutionen eher vertrauensvoll verbunden, dass ich den Eindruck habe, okay, an die Richtung glaube ich schon, dass sie da gute Arbeit leisten.
Wenn man jetzt noch ein bisschen konkreter auf Deutschland schaut, dann fällt auch auf, dass hier sehr viel darüber diskutiert wird, über das Urheberrecht, was generative KI sozusagen beeinflusst oder möglicherweise aushebelt. Muss da wirklich nochmal ganz neu gedacht werden?
Das ist ein schwieriges Thema, ja. Das ist, ist ja für Deutschland sowieso, also überhaupt das europäische Urheberrecht ist ja, ich glaube, da ist eine große Unsicherheit jetzt auch, also bis runter natürlich zu den wirklich originär arbeitenden KünstlerInnen und MacherInnen, die praktisch Sachen kreieren und was damit passiert und sehen es jetzt ja praktisch in die KI wandern, wenn es in irgendwelchen Datenpulks drin ist, die dann verwertet werden. Klar, das ist schon hart, muss man schon sagen, ne? Also auch wenn man mit jetzt mit Leuten spricht, die jetzt, weiß ich, Illustratoren sind oder FotografInnen auch, das ist ja alles diese Bereiche, die praktisch so buchstäblich ihre Sachen davon schwimmen sehen. Ich glaube schon, dass da was gefunden werden muss. Wo das genau liegt, ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar.
Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich große Herausforderung, weil das kriegt man schon mit, dass viele Kreative ja fast schon im Protest sind mittlerweile gegen KI.
Genau, ja, ja. Und wir haben das, ich habe mich jetzt gerade mit einem Fotografen unterhalten, der mir dann gesagt hat, ja, also er hat für sich das Gefühl, dass er das jetzt zum zweiten Mal erlebt. Also, dass er praktisch schon zum Thema, als die Digitalisierung kam und das Thema, ne, also Digitalkamera, mit einer Digitalkamera zu arbeiten, ein riesen Gamechanger war und er damals in dem Fall jetzt zu den Jüngeren gehörte, die das schneller gemacht haben und gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt dieses wahnsinnig teure, schwere Teil, was es ja am Anfang noch war und was für ihn gut ausgegangen ist. Er hatte dann tatsächlich super Aufträge, während er dann viele seiner KollegInnen dann gesehen hat, die auf der Strecke blieben beruflich oder in den Aufträgen und hat jetzt beispielsweise das Gefühl, okay, jetzt das Gleiche nochmal. Während wie ich das gleiche Gespräch mit einem Illustrator geführt habe, der das zum ersten Mal erlebt, der jetzt plötzlich merkt, okay, jetzt ist das alles da draußen und die Menschen generieren das sowieso selber. Für den ist es tatsächlich richtig traumatisch. Also der ist ganz, ja. Und da ist schwer zu helfen. Da steht man natürlich auch jetzt in meinem Fall dann so ein bisschen schulterzuckend daneben, ne, und sieht dann tatsächlich die Auswirkungen, die ersten Auswirkungen auf Berufsgruppen. Und da wird es natürlich sehr viel mehr noch geben, ist ganz klar.
Ja, du hast es ja auch beschrieben. Ich meine, auch für dich, jetzt vielleicht ein bisschen persönliche Frage. Du bist ja am Anfang in diese Internetwelle so rein. Da warst du logischerweise noch deutlich jünger als heute, 1995, Ende der 90er. Wie ist es denn für dich? Man hört ja raus, du hast da eine Begeisterung. Du möchtest das auch irgendwie verstehen und weiter voranbringen. Wo holst du denn die Power her, zu sagen, ich stürze mich auch da nochmal rein, weil irgendwann man kann ja auch Leute verstehen, die sagen, oh, jetzt reicht's echt, ich habe die dritte Welle jetzt irgendwie durch, jetzt irgendwie.
Ja, das stimmt, das kann man ja. Also ich hatte das zwischendurch auch, ne? Also es gab immer wieder ja Sachen, ich kann mich erinnern, als, ich glaube, es war als WhatsApp aufkam, das war so für mich so ein Punkt, wo ich so kurz müde wurde und dachte, okay, muss ich das jetzt durchdenken, muss ich das für alle meine Produkte, die ich am Start habe, hat das einen Einfluss drauf, wird das groß? Ist das jetzt nur ein Messenger, der daherkommt?
Bei Sprachnachrichten wäre ich sofort auf deiner Seite gewesen. Aber das genau. Ist ein anderes Thema.
Genau, aber ja, genau. Ja. Hm? Ne? Und da war es auch so, wo ich dann, aber dann klar, dann ist man natürlich in dem Fall auch dann professionell, hat eben digital Produkte. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen, ob es das beeinflusst und stellt dann fest, okay, die Investitionen, die da getätigt werden für das Produkt, die Marktdurchdringung, okay, es findet statt. Ne? Das Gleiche dann für Social Media, für TikTok und so weiter. Natürlich kommen ja immer wieder diese riesigen, und das kennen wir aus dem Digitalen ja auch, dass diese Trends wirklich sehr stark sind und sehr umfassend sind. Und das hat man natürlich auch über die Jahre gelernt, dass man sagt, okay, man kann da nicht weggucken. Also man hat natürlich ein gewisses Feeling schon dafür entwickelt, zu merken, okay, was wird uns länger erhalten bleiben, womit müssen wir uns befassen. Das heißt, die Neugier daran nicht zu verlieren, ist natürlich jetzt so mal banal gesagt, das Hauptsächliche für mich, dass es mich weiter interessiert. Und ich aber auch glaube, und das ist vielleicht so der Netzpilotenteil auch, dadurch, dass wir so lange dabei sind, ich auch für mich jedenfalls glaube, so ein gewisses Grundvertrauen auch entwickelt zu haben für den, sag mal so, für die Zeitläufe solcher Trends. Also, dass ich jetzt auch bei einem KI-Trend oder Hype, ne, ob er das ist oder nicht, aber auch das Gefühl, okay, es gibt für mich trotzdem ein gewisses Grundvertrauen, wie sich das dann doch einpendelt, wie diese starken Kräfte, die an allen Enden arbeiten. Also, natürlich erstmal an dem Produkt, aber auch an seiner Einbettung, auch an seiner Regulierung an der anderen Stelle. Und dass dieses Gemisch dann mir eigentlich eine Verortung gibt, wo ich den Eindruck habe, ja, das macht mir jedenfalls keine Angst. Ich habe praktisch keine Angst davor, sondern glaube, das ist wahrscheinlich dann der irrationale Teil, aber eben gestützt durch so eine, sagen wir mal so, durch so eine digitale Lebenserfahrung, dass ich doch denke, das wird schon. Es arbeitet die ganze Welt an diesem Thema. Also, ne, es ist ja nicht, es kommt ja nicht nur aus einem Land und wird dann verbreitet.
Das ist ja fast schon eine beruhigende Nachricht.
Ich hoffe, ja. Also ich für mich bin froh, dass ich die Haltung habe. Ich habe, ne, Freunde, Kollegen, die das anders sehen, die für sich als Beispiel schon eine größere Angst empfinden oder eine, ja, das kann ich auch nachvollziehen natürlich. Das kommt wirklich durch diese lange Phase auch der Digitalisierung. Ich meine, die kennst du auch gut genug. Also wie lange es auch gedauert hat, bis sich, manche Unternehmen haben es immer noch nicht geschafft, sich zu digitalisieren. Ne? Manche,
ich habe 2010 gedacht, das Internet im Auto, das dauert nur noch 3-4 Jahre.
Ja, siehst du?
Genau. Ich fahre heute noch in Autos, wo das Internet nicht geht. Ja.
Genau, und da sind wir, da bin ich zum Beispiel persönlich müde geworden, ne? Wo ich dann dachte, okay, also wenn ich jetzt noch mal eine Veranstaltung mache für den Mittelstand, um zu erklären, wie die Buchhaltung revolutioniert und vereinfacht werden könnte, das mache ich nicht. Also da war ich ganz schnell raus. Aber da hat man ja auch gemerkt, also wie lange es gedauert hat, wie also diese ziehenden und haltenden und nach vorwärts strebenden Kräfte sich da gegenseitig regulieren. Und wie gesagt, das nehme ich eigentlich für alle diese Phänomene mittlerweile an und glaube es auch für die KI.
Wolfgang Macht von Netzpiloten hier im Brand 1 Podcast. Ich sage Dankeschön für das Gespräch, die Einordnung einiger Aspekte auch auf der großen Zeitlinie und vor allen Dingen nochmal für das nicht deutsche Bedenkenträgertum. Das finde ich eine sehr gute Wortschöpfung, die ich versuche mir beizubehalten. Dankeschön für das Gespräch.
Ich danke auch herzlich, ja.
Und der von mir kurz angesprochene Protest von Kreativen gegen ChatGPT und Co. wird uns übrigens in der nächsten Folge hier noch intensiver beschäftigen. Zu Gast ist dann die Drehbuchautorin Stefanie Rehn, die unter anderem das Drehbuch für die deutschsprachige Serie A Thin Line geschrieben hat. Wir sprechen über die Gefahr von KI für Autorinnen und Autoren, über die Streiks in Hollywood und auch über mehr Diversität in Geschichten. Den Link zum in dieser Folge angesprochenen Podcast Tech und Trara haben wir euch natürlich auch in die Shownotes dieser Episode hier gepackt. Und weil hinter dem Podcast von Brand 1 und Detektor FM noch 100% menschliche Gedanken und Arbeit und eben keine künstliche Intelligenz stecken, freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr das wertschätzt und diesem gemeinsamen Podcast auch folgt. Wenn ihr diese Episode beispielsweise bei Amazon Music hört, könnt ihr uns folgen, indem ihr einfach auf den Button mit dem Herzchen und dem Wort Folgen drückt. So einfach ist das. Folgen könnt ihr uns natürlich auch in jeder anderen Podcast-App. Vielen Dank dafür und gern bis nächsten Freitag, wenn es dann genau um diesen Protest geht, den ich gerade angesprochen habe von Kreativen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.